For nature.
For the ocean.
For people.
For animals.
Hallo liebe Sanus Planet Community. Hallo, sehr cool, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute haben wir einen ganz tollen Gast, die liebe Regina Maria Stell. Also erstens mal hallo Regina, dass du da bist. Super schön. Danke, danke für deine Zeit.
Ja, lieben Dank, Maggie, für die spontane Einladung oder dass
voll gern.
Wir uns so spontan gefunden haben.
Ja, voll gern. Manchmal fällt einem das einfach zu im Leben. Gell? Du, die Regina, damit alle Bescheid wissen, als erstes, warum ist die Regina heute hier? Die Regina ist Geografin mit glaziologischem Hintergrund und sie ist auch Bergwanderführerin. Und ich hatte vor kurzem mal einen Podcast mit der Alexandra Lochmatter, da ging es eben auch um Schweizer Alpen. Und dann hat die Regina diesen Podcast gehört und mich angeschrieben und dadurch sind wir eigentlich in den Kontakt gekommen, weil die Regina sich genau mit solchen Themen beschäftigt, vor allem mit Gletschern. Und da werden wir heute drüber sprechen, weil ich glaube, es ist wirklich gut, genau jetzt über dieses Thema zu sprechen, weil wir alle, wenn wir rausschauen und in der Nähe von Südtirol wohnen, weil wir alle sehen und bemerken, wie groß das Thema eigentlich ist mit Gletscherschwund und wie die Gletscher zurückgehen, das bemerkt man ja. Aber da gehen wir jetzt auch im Podcast auch dann ein bisschen genauer ein. Zuerst mal, Regina, danke, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Also ganz kurz, wer bist du, dass die Leute mal ein bisschen so einen Hintergrund von dir erfahren?
Ja, also ich bin Geografin, wie du schon gesagt hast, und ich bin Bergwanderführerin. Und ich bin eigentlich seit Kindesbeinen an begeisterte Bergsteigerin und bin dann in den späteren Jahren auch dazu gekommen, dass ich zum Klettern komme und über Umwege auch zum, nicht Umwege, aber das war nicht der direkte Weg, auch eben hat mich dann zum Studium der Geografie geführt und das war für mich eigentlich so ein bisschen der Augenöffner, weil man natürlich oft nur das sieht, was man weiß Die Glaziologie ist dann später dazu gekommen, weil ich da eben auch meine Diplomarbeit dann geschrieben habe im Bereich der Glaziologie. Und vielleicht wie es dazu gekommen ist.
Genau, das wäre immer schön interessant, wie sind die Leute überhaupt da hingekommen, wo sie gerade sind. Also ist bei dir irgendwas passiert, das dich ganz stark bewegt hat zum Thema Gletscher?
Ja, also es war so, ich habe ja die Möglichkeit gehabt, als Erasmus-Studentin, also an diesem Auslandsstudium oder Programm teilzunehmen. Und ich war dann für 10 Monate in Rovaniemi, das liegt am nördlichen Polarkreis in Finnland. Und Rovaniemi ist ja so dieses Langlauf- und Schneemekka, sage ich mal, im hohen Norden. Also da hat es Unmengen an Schnee oder damals zumindest hat es Unmengen an Schnee. Und ich habe mich da sehr viel mit der nördlichen Hemisphäre befasst. Und das war irgendwie ganz klar, dass mit den Gletscher, wenn Gletscher solche große Landschaften formen können, also da ist so viel Kraft dahinter und das hat mich dann irgendwie extrem fasziniert. Und dann ist das irgendwie alles immer in die gleiche Richtung gegangen. Ich habe dann später, wie ich wieder zurück war, also ich habe in Innsbruck Geografie studiert, wie ich dann wieder in Innsbruck war, hatte ich die Möglichkeit, dass ich an so EU-Kursen teilnehme. Und die haben auch immer im hohen Norden stattgefunden, also auf dem Storglasieren. Das ist im Kebnekaisegebiet in Schweden. Und,
mega schön, mega schön. Ja,
wunderschöne Gebiete, fernab von jeglicher, Zivilisation. Und das hat für mich eine neue Welt geöffnet und auch da bekomme ich richtig Glitzern in den Augen, weil es halt immer in Verbindung mit Schnee und Gletscher weil ich sage Glitzern, das ist eigentlich diese Erlebnisse, die ich da hatte. Also ich bin dann später auch nach Franz Josef, also nach Svalbard, nach Spitzbergen. Und ich habe eigentlich das so richtig aufgesaugt, diese Schnee- und Eiswelt. Mhm. Und Ja, und dann bin ich wieder zurück nach Innsbruck und ja, wie es der Zufall haben will, war ich dann auf der Suche nach einem Thema, um mein Studium abzuschließen. Und für mich war klar, ich möchte es gerne in der physischen Geografie abschließen. Und unter anderem bin ich da zum Dr. Georg Kreiser gegangen. Das ist ein Meteorologe und auch der Klimatologe, sage ich jetzt einmal, und der Glaziologe in Innsbruck. Und ich hatte
der ist übrigens aus Südtirol, also ich kenne
ihn. Genau, der ist aus Südtirol, genau. Ja. So haben wir wieder eine Brücke über die Alpen hinweg. Und dann hatte ich die Möglichkeit, und der hat mir dann gesagt, ja, ich kann in der Schweiz wäre gerade ein Projekt auf dem Unteraargletscher. Das wird dort von der Glaziologie von der ETH durchgeführt. Und ja, und es war wahrscheinlich, es gibt ja keine Zufälle, aber der Zufall war, dass das eben von einem Bekannten, den ich auf einem EU-Kurs auf dem Storglacier kennengelernt habe, der hat da seine Doktorarbeit geschrieben über den Unteraargletscher und da war ich praktisch seine, ich habe da auch meine Messungen gemacht und wir waren gemeinsam in diesem Projekt. Also das...
Es fügt sich, oder? Das Leben fügt
sich. Ja, es fügt sich und ist wirklich eine spannende Geschichte. Und ich habe dann eben auf dem Untergletscher die Modellierung der Gletscherschmelze, also das war mein Thema vom Untergletscher oder meiner Diplomarbeit. Und ich war insgesamt fast 6 Wochen auf dem Untergletscher über eine Ablationsperiode verteilt, also von Mai bis Oktober. Und,
das heißt, in der Zeit hast du wahrscheinlich extrem viel gesehen, wie sich der Gletscher verändert, in den Sommermonaten sozusagen.
Genau, also ich habe die ganze Schmelzprozess, also die ganze Ablationszeit, habe ich miterlebt quasi vom Beginn, wo noch der Gletscher stark mit Schnee bedeckt war. Mhm. Das war ja im 99er Jahr. Mhm. Ja, das war vor den starken Schneefällen. Genau, und ja, und das war natürlich sehr spannend. Also ich hatte da wunderbare Erlebnisse und Erkenntnisse, weil ich bin ja wirklich da auf dieses Jahr, ist der drittgrößte oder viertgrößte Gletscher in der Schweiz. Und ich bin da wirklich auf der Mittelmoräne, da fließen 2 Gletscher zusammen und verbinden sich zu einem Hauptstrom. Man kann da eigentlich wirklich sagen Gletscherstrom. Und ja, ich bin da oft stundenlang mutterseelen alleine auf den Gletscher, auf der Mittelmoräne mit den Skiern, am Anfang mit den Skiern entlang gegangen und habe da halt meine Messungen gemacht und dann super auch, schön. Ja, wirklich sehr, sehr spannend.
Also. Und ich kann mir vorstellen, in der Zeit hast du immer auch Gletscherwasser getrunken wahrscheinlich, oder?
Genau, in der Zeit habe ich immer auch wieder Gletscherwasser getrunken und das ist jetzt so, das Gletscherwasser, das schmeckt jetzt, sagen wir mal, nicht wirklich gut. Gell? Also man muss sich ja vorstellen, es ist ja im Grunde fast wie destilliertes Wasser. Mhm. Weil wenn man das, wenn das unten beim Gletscher rauskommt, wenn das geschmolzen ist, wenn man das dann da im Gletscherbach auffängt, also wir haben das damals immer mit irgendwelchen Brausetabletten, also wir haben es einfach nicht besser gewusst, mit Brausetabletten geschmacklich angereichert. Und heute weiß ich einfach, okay, ja, der Grund ist, weil es destilliertes Wasser ist und weil das Wasser noch zu wenig, die Verweildauer im Gletscher nur zu wenig war oder mit dem Gestein, was unter dem Gletscher ist, zu wenig in Kontakt war, damit es mineralisiert wird.
Dann fehlt der Geschmack sozusagen. Ne?
Dann fehlt der Geschmack, genau. Ja. Und das Spannende ist aber, ich war ja dann später in meinem, nach dem Studium, ich war mehrmals in Südamerika, in Peru zum Gletschermessen und dort haben wir also an diesen meistens unser Camp oder unser Basislager war meistens so im Vorfeld vom Gletscher und da kommt ja der Gletscherbach und da habe ich auch wiederum sehr viel Gletscherwasser zu mir genommen und mir ist es noch nie so, also diese Verbindung, warum ich da vielleicht auch so lebendig war und diese Vitalität, das ist mir erst jetzt 20 Jahre danach irgendwie bewusst geworden. Ja, seit ich einfach auch wieder hexagonales Wasser trinke. Mhm. Und das hat für mich auch diesen, wie soll ich sagen, das hat mir den Impuls gegeben oder denke mir, ja, das Wasser ist einfach, das Wasser, was ich da jetzt zu mir nehme, ist einfach ionisiert und mineralisiert. Und dann war für mich auf einmal die Verbindung da, genau, ich habe ja vor 20 Jahren auch sehr viel Gletscherwasser zu mir genommen, hexagonales Gletscherwasser. Hm. Und da gibt es ja auch die Hunza in Pakistan, wo man sagt, das ist ein Bergvolk, wo man weiß, dass die sehr alt werden. Und man hat ja da auch geforscht und festgestellt, die trinken hexagonales Wasser, Gletscherwasser. Das heißt, stark mineralisiertes Wasser und sie ernähren sich noch, glaube ich, pflanzlich vollwertig, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das ist der Grund, warum diese Menschen so vital sind und so alt werden. Mhm. Und ich habe dann eben festgestellt, also ich trinke jetzt erst seit einem Dreivierteljahr dieses hexagonale Aktivwasser oder ionisiertes Wasser. Und dann hat es bei mir auf einmal Klick gemacht, ja genau, das ist die Verbindung hin zu dem, was ich vor 20 Jahren sehr intensiv zu mir genommen habe. Ich habe sehr viel Wasser, Gletscherwasser getrunken und plötzlich waren auch wieder diese ganzen Bilder da, also von wie vor 20 Jahren.
Das hat eine Verbindung hergestellt, ha?
Das hat die Verbindung hergestellt und deswegen bin ich, also ich bin mir absolut sicher, also ich für mich, also das ist meine Welt, dass dieses Wasser ist absolut, hat diese Informationen, ich habe die Informationen noch in mir gespeichert, weil es waren auf einmal alle Bilder wieder da von Südamerika, ich war unter anderem auch in der Antarktis und all diese Bilder waren da, wie als wenn das gestern gewesen wäre. Und dieses Wasser hat wieder hat das von innen wieder aufgeholt. Das ist jetzt so meine Erklärung, das gilt jetzt für mich, ob das jetzt wissenschaftlich basiert oder nicht, sei dahingestellt, aber das habe ich jetzt einfach für mich so
wahrgenommen. Du spürst das bei dir.
Ich spüre das.
Das ist sehr spannend. Und die Frage ist zum Beispiel, du hast ja davor gesagt, dass die Gletscher hier in der Nähe oder in der Schweiz, dass du da dass du das da ein bisschen anders erfahren hast oder dass der Geschmack da jedenfalls anders war, weil es noch nicht in Berührung mit den Mineralien gekommen ist, mit den Steinen. Und in Peru war es aber stark ionisiert schon oder stark?
Ja, haben wir das Wasser mehr vom Gletschervorfeld genommen und jetzt auf dem Unteraargletscher zum Beispiel, wir haben ja direkt unser Camp auf dem Gletscher gehabt.
Dann nimmst du
das ist dieses oberflächliche Schmelzwasser.
Und das Schmelzwasser, ist der Riesenunterschied.
Schmelzwasser ist einfach, oder wie wenn ihr das Regenwasser trinken würdet, es schmeckt einfach nach nichts. Was soll da auch drinnen sein, außer Verschmutzungen?
Mittlerweile nur noch.
Ja, genau. Ja. Das ist eben der Unterschied, wenn das Wasser dann einmal durch den Gletscher durchgeht und auch sehr lange an der Basis mit den Mineralien in Verbindung kommt. Und man sieht ja auch man spricht ja auch von dieser sogenannten Gletschermilch. Das ist das Wasser, das aus dem Gletscher kommt. Das ist ja so trüb. Und das ist quasi was, wenn Gestein, also wenn man sich vorstellt, an der Basis ist das Gestein, dann kommen ein paar so größere Steine und dann kommt der Gletscher drüber. Und wenn der Gletscher sich da so entlang bewegt, dann reibt er das Gestein auf Gestein und das gibt dieses feine Mehl, dieses Gesteinsmehl und das vermischt sich dann mit dem Wasser und das ist dann die Gletschermilch. Und das macht diese trübe Farbe. Oder wenn man jetzt, wenn es Menschen gibt, also oder wenn man jetzt schaut, wenn man jetzt den Inn anschaut im Hochsommer, dann ist der richtig trüb, weil das ist die Gletscherschmelze, das ist die Gletschermilch im Grunde. Weil wenn man sich vorstellt, der Inn entspringt am Maloya, wird umgeben von Gletschern und dann die ganzen Zuflüsse, sei es aus Ötztal, aus Bitztal, aus Kaunertal, das Wasser kommt ja von den Gletschern her. Und das gibt dann diese trübe Farbe im Sommer, vom Inn jetzt zum Beispiel. Und das ist auch, ja, genau, das ist die Gletschermilch. Ja. Genau.
Du, Regina, du warst ja eben auch in der Antarktis, wie du auch gesagt hast, gell? Da ist wahrscheinlich dann auch wieder mega Unterschied zum Wasser. Hast du da die Wasserqualität immer ein bisschen, oder Qualität, hast du das Empfinden immer anders gespürt, anders gehabt, wo du gerade das Wasser trinkst?
Ich meine, ja, ich kann es jetzt, damals habe ich das natürlich nicht so wahrgenommen. Mhm. Also, und das finde ich ja dieses wirklich das ganz das Spannende. Aber bei der Antarktis ist einfach so, also ich war da in einem amerikanischen Forschungsprojekt und wir haben da Heißwasserbohrungen auf einen sehr großen Eisstrom durchgeführt in der Westantarktis. Das heißt, ich war ungefähr so auf halbem Weg zwischen McMurdo, ist eine der Hauptstationen in der Antarktis, zwischen McMurdo und dem Südpol, so 1500 Kilometer Inland, im Inlandeis, und waren dann für 3 Monate auf diesen Eisstrom. Und da haben wir natürlich normales Wasser, wir haben da so, ja, haben das halt geschmolzen, das Schneewasser. Mhm. Und was wir aber da gemacht haben, eben wir haben Heißwasserbohrungen durchgeführt und wir haben von 1000 Meter dicken Eis, also an der Basis von diesem 1000 Metern dicken Eis, haben wir einen Eisbohrkern gebogen, einen 2 Meter langen Eisbohrkern. Und weil man weiß ja, dass man aus diesen, dass eben Eis ist ein guter Informationsspeicher oder Wasser ist Informationsspeicher, sprich ein Klimazeuge. Also wir haben den für wissenschaftliche Zwecke gebogen und man hat dann eben dieses Eis gebogen und es ist dann untersucht worden und so weiter. Aber das Spannende ist, wir haben ja eben bei dieser Bergung sind auch einige Eispartikel abgefallen. Also so kleine wie so Crunch-Eis ist da abgebrochen. Und weil es jetzt eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass wir so einen schönen Eisbohrkern geborgen haben, haben wir eben zur Feier des Tages uns ein Getränk daraus gemacht. Also die anderen haben Whisky on the Rocks oder ein Softgetränk, wie auch immer, mit diesen Eiswürfeln. Und das Coole ist ja wirklich, ich weiß, dass ich 10.000 Jahre altes Eis zu mir genommen habe. Und deswegen glaube ich, dass ich diese Erfahrung, wo ich vorhin erzählt habe, dass ich seit ich dieses hexagonale Wasser wieder trinke, war das wie ein Link, okay, die Zellen haben diese alte Information noch abgespeichert und das darf jetzt wieder lebendig und wieder vital sein.
Jetzt hat sich der Kreis geschlossen im Grunde.
Genau, jetzt hat sich der Kreis geschlossen und das nehme ich jetzt wahr. Mhm.
Ja, das ist aber gar nicht
damals, aber mir ist da irgendwie, ich hätte es auch damals gar nicht erklären können.
Ja, da hast du das erste Mal erfahren. Genau. Dann hast du es noch nicht gekannt oder dein Körper hat es noch nicht gekannt, oder? Mhm.
Genau, oder ich habe auch noch nicht dieses, ich habe mich auch über Quantenphysik und so weiter, wenn man sich da ein bisschen beschäftigt, also ich kenne mich da nur minimal aus, aber für mich macht das alles Sinn. Ja. Und von dem her kann ich mir sehr viel für mich herholen wieder und denke mir, ja, okay, eigentlich ist das ganz logisch für mich, dass da irgendwas wieder initiiert worden ist oder wieder erweckt worden ist.
Mhm. Mega spannend. So. Du, Regina, du machst ja auch einen Podcast, wo du auch über diese Themen sprichst. Und also ich werde auf jeden Fall den Podcast verlinken, dann können die Leute sich mit dir vernetzen und da ein bisschen reinhören. Und da hast du ja auch meistens eher kürzere Podcasts-Folgen, die sind dann nicht ewig lang, das ist ganz cool, dann kann man das auch immer wieder mal ein bisschen anhören. Also Leute, hört da mal rein, es sind tolle, spannende Themen drin, da geht es auch mal hin und wieder um das hexagonale Wasser, gell, und um die verschiedenen Gletscher, wo du eben warst. Also spannender Podcast, der heißt Unterwegs. Regina Maria Stein. Ich werde es verlinken, schaut da mal rein. Ja, und Regina, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, weil du bist ja auch Bergwanderführerin.
Genau, ja.
Über die Schutzhütten zum Beispiel. In Südtirol haben wir auch ganz hohe Schutzhütten. Die sind ja teilweise auch auf Gletscherwasser angewiesen eigentlich, oder Gletscherwasser zu haben, zum Klospülen, zum Duschen, zum Trinken, was auch immer. Möchtest du dazu ein bisschen was teilen? Weil du erfährst ja auch, erstens mal vielleicht, wie das Wasser auf den Gletschern zurückgeht. Was bedeutet das für die Hütten? Und danach können wir auch ein bisschen darauf eingehen, wie die Leute, die von unten hochgehen, wie die das Wasser oben erfahren, weil wir manchmal so krasse ja, eigentlich Erwartungen haben, dass auf der Hütte oben genau der gleiche Luxus besteht, wie wir es hier unten im Tal haben, und denkt manchmal gar nicht mit. Also diese zwei Themen würde ich gerne ein bisschen ansprechen. Zuerst mal vielleicht die Schutzhütten. Wie geht denn das Wasser, wie wirkt sich das auf die Schutzhütten aus, dass der Gletscher zurückgeht?
Ja, das ist natürlich ganz ein großes Thema, das ich eigentlich schon seit Jahren beobachte. Also ich bin auch immer wieder, eben wie du sagst, als Wanderführer auf den Hütten unterwegs. Und privat auch auf den höher gelegenen Schutzhütten mit Gletscheranteil. Und also ich beobachte eigentlich, also ich bin ja jemand, der immer sehr viel beobachtet und ich tue eigentlich so wahrnehmen, was passiert draußen so. Und wenn ich jetzt, gerade wenn man sich den heurigen Winter vor Augen hält, also hier in den Alpen, dann weiß ich im Grunde schon, okay, da ist relativ wenig Schnee in der Höhe. Es war sehr schneearmer, sage ich jetzt einmal, schneearmer Winter. Ich möchte es auch nicht überstrapazieren, weil es hat immer schon gegeben, schneereiche und schneearme Winter, oder auch das, mag ich jetzt auch nicht so sehr aufs Klima lenken, aber es ist einfach das, was ich wahrnehme. Und ich für mich habe mir dann so überlegt, ich denke mal so gerade auf die Schutzhütten, auf den hochgelegenen Schutzhütten, kann das ein massives Thema werden, weil man muss sich vorstellen, diese Schutzhütten, die bekommen ja ihr Trinkwasser teilweise, oder Trink- und Brauchwasser kommt dort von den Gletschern. Das heißt, es wird in irgendwelchen Bassins wird es unterhalb der Hütte gesammelt, was das Gletscher, also dieses Schmelzwasser, von dem ich auch vorher schon geredet habe, wird quasi in Behälter gesammelt, wird dann sehr aufwendig hochgepumpt in die Hütte. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, so wie es zum Beispiel dieses Jahr 2022 ist, jetzt sind die Gletscher teilweise schon blank. Mhm. Also das heißt, im Juni sind die Gletscher schon teilweise blank. Mhm. Das heißt, da ist so wenig Schnee oben. Mhm. Das heißt, zum einen, okay, man wird jetzt eine gewisse Zeit haben, wo man nur dieses Schmelzwasser von dem Schnee, und dann geht es richtig an die Substanz vom Gletscher. Dass man das einmal versteht. Also dieses Wasser kommt ja vom Gletscher, also vom Schmelzwasser, das heißt normalerweise vom Schnee, und es wird immer weniger. Also wenn der Schnee weg ist, dann ist es das Wasser vom Gletscher. Und das wird, also wenn man jetzt Schneewasser kann man jetzt noch besser sammeln, weil das quasi besser, weil man das besser kanalisieren kann. Aber wenn dann dieses, wenn dann nur noch das blanke Eis da ist, dann muss ich das zuerst einmal irgendwie gut fassen können, und damit das auch in diese Behälter fließt. Mhm. Also das ist zum einen sehr aufwendig, und zum anderen geht da auch sehr viel Wasser, sage ich, einfach an den Bach runter, sage ich. Also sprichwörtlich geht es den Bach runter und es gar nicht so leicht ist zu sammeln. Mhm. Und also jetzt ohne da irgendwie schwarz zu malen oder was, aber man muss sich mal bewusst werden, glaube ich, woher kommt denn das Wasser auf solchen Schutzhütten? Mhm. Und ich glaube, das, was ich auch vielleicht einfach mitgeben möchte, ist, dass man das einmal bewusst wahrnimmt. Was habe ich jetzt da, wie macht denn eine Hütte auf 3000 Meter oben, wie kochen denn die? Die verwenden, die nehmen das Wasser vom Gletscher, brauchen das zum Spülen, zum Kochen, die machen mit denen meinen Kaffee. Mhm. Und dann möchte ich vielleicht nur duschen gehen. Also ich denke, ja, es ist nichts gegen Duschen, gell? Ja. Man soll sich vielleicht überlegen, wenn man im Hochgebirge, und da spreche ich jetzt vom Hochgebirge, unterwegs ist, muss ich immer eine Ganzkörperdusche haben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich für, wenn man in der Höhe oder auch in der Wüste unterwegs ist, wie man sich, also ich vergleiche das jetzt wirklich so, wie man mit wenig Wasser auch gepflegt sein kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und vielleicht, dass man sich da einfach einmal Gedanken macht oder einfach mal das bewusst wahrnimmt, muss ich das jetzt haben auf 3000 Meter? Ich kann nicht meinen Standard vom Tal unten auf die Höhe übertragen, das geht nicht.
Das ist genau der Punkt und das wollte ich eben auch mit dir ansprechen. Jetzt hast du schon den Bogen so schön gespannt. Ja. Wir Menschen, wir erwarten uns ja mittlerweile schon, weil wir so einen extremen, wir schwimmen im Luxus bei uns hier in Südtirol zum Beispiel, Deutschland ist es nicht anders, oder Österreich, wir schwimmen im Luxus und wir gehen auf den Berg hoch und nehmen den Gedanken mit hoch, dass da oben der gleiche Luxus besteht wie hier unten. Wir erwarten uns alles Mögliche auf dem Berg oben. Wie nimmst denn du das so wahr? Weil als Bergwanderführerin merkst du ja, du gehst ja mit vielen Menschen hoch und wahrscheinlich sind viele davon vielleicht auch Leute, die nicht so viel Erfahrung im Berg haben. Wie nimmst du das wahr, wie die Leute das einfach schon erwarten, dass es alles auf dem Berg oben gibt?
Ja, du hast das eh schon vorher ganz schön gesagt. Die Menschen schwimmen im Luxus. Jetzt vielleicht schon noch, aber wenn das Wasser fehlt, dann schwimmt man nirgends mehr hin. Also, ja. Und man sagt ja auch immer, Wasser ist Leben. Und ich glaube, das fängt gerade da an, dass man das einmal bewusst in der Höhe wahrnimmt, woher kommt denn das Wasser? Das ist einmal das eine. Und ich sage immer, oder was für mich so Reduzierung auf das Wesentliche. Mhm. Und viele Menschen reden jetzt seit 2 oder 3 Jahren, wird er nur noch, ja, nur zurück zur Natur und das Ganze. Und wenn ich mir das dann oft so anhöre und die Menschen beobachte, dann denke ich mir, wow, wir sind einfach sehr weit weg davon gekommen. Auch, ich meine, technische Hilfsmittel wie das Handy, das ist super, gell? Also ich habe das auch im Einsatz, aber manchmal ist es einfach auch gut, wenn man wieder zurück zum Wesentlichen kommt und weniger ist mehr. Mhm. Und das wäre auch so mein Wunsch, dass ich das möglichst gut den Menschen nahe bringe und ihnen das vermittle. Mhm. Und die Augen für das große Potenzial, was die Natur hat und auch an Fülle hat, dass man das den Menschen weitergibt. Mhm. Wenn man das schafft, dass man die Menschen dahingehend, wenn ich mit den Menschen, und wenn es nur meine kleine Gruppe ist, dann denke ich mir, okay, dann habe ich wieder jemandem was vermittelt. Ja. Und ich merke das ja, am Anfang ist das immer ein Riesenstress, auch für die, also wenn es so meine Gruppenteilnehmer, also die haben da zig, der Rucksack ist voller Sachen. Und ich mache dann immer so einen Rucksack-Check und sage, naja, das Lave lassen wir lieber unten und so eben Reduzierung auch das Wesentliche. Ja. Und versuche sie dann schon zu briefen, dass wir eben nicht oben auf der Hütte diesen Standard haben wie unten. Und ich glaube, das kann man nur so im 1:1 dann den Menschen weitergeben und...
Ja, weil sie müssen es spüren. Wir müssen es
wirklich spüren. Ja. Und dann auch diese Wertschätzung, die ich oben erfahre, um ihnen zu sagen, mal schau, überlegst du einfach, du kannst jetzt da duschen gehen oder vielleicht gehst einfach in den See, wo oft gibt es ja schöne Bergseen neben der Hütte, ja. Magst einfach mal da kurzes Schwimmen, ist vielleicht nicht jedermanns oder Fraus Sache, aber da kann ich auch meine Füße kurz abwaschen. Ja, muss ich auch keine Chemikalien verwenden oder halt keine Hygienesachen, damit ich den See jetzt nicht belasten tue. Aber es muss auch nicht sein. Man kann einfach so mit dem Wasser normal sich abwaschen und...
Ja, das ist auch das schönste Gefühl. Ich weiß es persönlich, ich mache das mega gerne. Am Anfang ist es saukalt, das muss ich einfach zugeben, es ist wirklich kalt, aber du bist ein bisschen drin und du gewöhnst dich, der Körper passt dich an und es ist einfach das, ich muss echt sagen, das schönste Gefühl, wenn du da drinnen bist, ein bisschen länger und dann rauskommst, du fühlst dich frisch, frei, neu, das ist Wahnsinn. Genau.
Und es ist jetzt schön, weil du das sagst, weil ich tue ja seit... ja, ich bin immer schon im Bergseen und Bäche baden gegangen, aber so intensiv, wie ich das jetzt seit diesem C-Thema gemacht habe, weil ich bin normal, ich gehe auch sehr gern schwimmen und ich gehe da immer auf die Sportuni zum Schwimmen oder bin über 20 Jahre auf die Sportuni da zum Schwimmen gegangen Und das ist dann einfach weggefallen, weil es halt nicht mehr möglich war durch das C-Thema. Und dann haben wir gedacht, okay, und es war ja auch schon im März, also wie man jetzt da vor 2 Jahren an den Lockdown denkt, dann habe ich mir überlegt, okay, wo kann ich jetzt schwimmen gehen? Dann bin ich einfach in die Seen schwimmen gegangen. Ja. Und so habe ich das, praktiziere ich das wirklich seit 2 Jahren. Ich gehe in Gletscherbäche, ich gehe in jeden Bach, Sommer wie Winter gehe ich baden. Mhm. Man ist wirklich, wie gesagt, das muss... Ja,
das ist auch eine Gewohnheit.
Gewöhnungsbedürftig, mhm. aber was ich einfach erfahren habe und so wie du so schön sagst, man ist total lebendig. Und das ist wieder auch, um den Bogen zu spannen, hin zum hexagonalen Wasser. Ja. Das ist die Lebendigkeit von einem Gletscherbach oder überhaupt von einem Gebirgsbach. Wenn man sagt, ja, Wasser, das über 100 Steine fließt, durch die Verwirbelung, hat diese hexagonale, lebendige, vitale Struktur wieder. Mhm, und ja. deswegen ist es so erfrischend und genau.
Mega schön. Ja. Du, ich habe gesehen, wir sind schon langsam, aber wir haben am Ende von unserem Podcast. Deswegen wollte ich dir noch eine Frage stellen heute. Was möchtest du denn gerne der Community mitgeben? Zum Beispiel vielleicht auch hast du einen Tipp, was du gerne einfach gerne weitergeben möchtest. Oder möchtest du vielleicht einen Tipp geben, wie wir auch Gletscher besser schützen können oder was wir tun können? Was ist denn der erste Schritt? Oder einfach, was du noch gerne teilen möchtest mit uns heute?
Also ich glaube, für die Gletscher... Ich glaube, da kann man, also das ist jetzt einfach ein Prozess, den wir jetzt, glaube ich, so insofern nicht mehr stoppen können. Mhm. Aber was ich einfach mitgeben möchte, ist, dass man unseren Kindern und unseren Nachfahren oder auch uns selbst einfach nur mal zeigen, wie schauen denn die Gletscher aus? Mhm. Nutzt die Möglichkeit, jetzt kann man nur möglichst einfach irgendwo hinfahren und auch diese Faszination von dem Eis sich anschauen und nimmt an oder schaut sich, geht es in ein Nationalparkhaus, da gibt es auch super Darstellungen von den Gletschern, einfach um dieses Individuum Gletscher, so bezeichne ich das immer, einfach nur mal zu erleben, weil in 20 Jahren wird hier in den Alpen der Großteil der Gletscher verschwunden sein. Ist ein natürlicher, zum Teil ein natürlicher Prozess, wie auch immer, es hat es immer schon gegeben in der Erdgeschichte, aber eigentlich, das nun mal, zeigt es das euren Kindern, also ich bin ja immer wieder mit Jugendlichen oder Kindern oder mit Familien am Stubaier Gletscher unterwegs und wenn ich da denen da ein paar Sachen dazu erzähle, dann strahlen die Augen, also die stehen da, wow, so ist das und das finde ich so, um das ins Bewusstsein zu rücken. Mhm. Das wäre mein großer Wunsch, dass man sich einfach das nochmal genauer anschaut.
Mega schön. Ja. Mei, danke schön, meine Liebe. Das war ein super schöner Podcast, ein super schönes Gespräch. Danke fürs Teilen. Ja, und ich glaube, du hast sehr viel an uns weitergeben können von deiner Erfahrung. Deswegen einfach Dankeschön von Herzen. Bleib dran, mach weiter. Und
ja, vielen Dank.
Freue mich, dass wir uns kennen. Danke, danke, ja, danke. Alles, danke, alles Gute.
Alles Liebe. Danke. Ciao.
Bye, Virginia.